18, 21. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Leute, die ganzen Kriege sind angefangen, indem Menschen irgendwie was Dummes geredet haben, verletzt haben, herausgefordert haben, beleidigt haben. Wie viel Mord und Totschlag unter den Menschen durch falsches Reden. Tod und Leben sind in der Macht der Zunge. Welche eine gewaltige Macht Worte haben. Matthäus 15, 21, 15, 11, Entschuldigung, da steht, nicht was in den Mund eingeht, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund ausgeht, das verunreinigt den Menschen. Damals gerade im Judentum, ne, diese frommen Gesetze, alles äußerlich. Jesus sagt, das ist gar nicht so entscheidend, sondern die Verunreinigung ist in unserem Herzen, ist das, was rauskommt. In der Vorbereitung, da war ich so manches Mal auf meinen Knien und habe gesagt, lieber Herr Jesus, dein Wort sagt dir, dass wir von jedem Wort einmal Rechenschaft geben. Herr, erbarme du dich. Wie viel Verunreinigung aus unserem Mund schon rausgekommen ist, das weiß allein der Herr. Das kennen wir irgendwo auch, ne? Unkontrolliertes Reden. Matthäus 12, 36. Ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Eieiei. Oha. Was meint ihr, wenn wir einen Kassettenrekorder mal aufgenommen hätten in der letzten Woche? 24 Stunden, was wir jeden Tag reden, überall im Auto, so wenn einer uns die Vorfahrt nimmt und was da für schöne Worte rauskommen, da zitieren wir bestimmt Zeilen 23. Und wenn wir Menschen haben, die uns richtig nerven und die weg sind, wenn dann unsere Gedanken mal aufgenommen werden, dann zitieren wir auch wahrscheinlich die Bergpredigt, oder? Oha, mein lieber Scholli. Das schärfste Samurai-Schwert ist gegen unsere Zunge stumpf. So scharf kann unsere Zunge sein. Ne? Geschwätzt. Das kennen wir nicht. Oder? Geschwätz. 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 16. Die unheiligen leeren Geschwätze aber vermeide, denn sie werden zu weiterer Gottlosigkeit vorschreiten. Mensch, was schwätzen wir oft, ne? Es gibt Leute, die sind 20 Jahre Christen, kennen keine Bibelstelle, ne, aber immer die neuesten Nachrichten. Das ist komisch, ne? Das ist komisch, dass Leute sich keine 5 Bibelstellen auswendig lernen können, aber dass sie aktuell die Nachrichten noch von 2010 dir sagen können, was wer wo irgendwo angestellt hat. Da kennen sie die Zeit, die Leute, die beteiligt waren, und. Merkwürdig, ne? Geschwätz. Wir Christen müssen nicht wie Roboter reden, wir dürfen auch Humor, aber das hat alles Grenzen. Und das ist manchmal haarscharf, Humor kann manchmal haarscharf auch zugeschwätzt werden, müssen wir aufpassen. Ich glaube nicht, dass Gott etwas gegen Humor hat, wenn wir auch mal lachen. Aber dass das auch Grenzen hat. Geschwätz. Reden, Lüge und Betrug, mein lieber Scholli. Epheser 4, 25. Steht, deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Redet Wahrheit. Ein falscher Zeuge bleibt nicht ungestraft. Und wer Lügen vorbringt, geht zugrunde. Sprüche 19, Vers 9. Geschwister, wie viele Geschichten erzählen wir uns auch als Christen? Mann. Was wird in der Gemeinde Jesu gelogen? Ich weiß, dass mich jetzt manche steinigen möchten, aber ich sag's einfach mal so raus. Manchmal sind wir fromm, schlimmer als die Welt. Weil wir reden ja mit einem frommen Deckmantel. Ich will's hier nur sagen, um das mal aufzuklären, aber das ist schon einer, ne? Und dann gibt's die Retourtusche. Wie viele Dinge werden verdreht, nur damit wir gut rauskommen aus der Nummer. Wir haben sowieso nicht Schuld, immer der andere. Wie viel wird gelogen auch unter den Christen? Da mag man eine bestimmte Richtung nicht und dann macht man Leute kaputt. Vor die hüte dich vor dieser Gemeinde, da ist der Teufel. Ach so. Nur weil die vielleicht nicht in jedem Punkt mit dir übereinstimmen, sind sie gleich der Teufel. Die Gemeinde in Korinth hatte fast alle Gaben, die es gab. Da sind Sünden vorgekommen. 1. Korinther 5, könnt ihr mal nachlesen. Die schreien zum Himmel. Und wie hat der Apostel Paulus die Gemeinde angesprochen? Ihr Hinterhältigen, ihr Belasteten, so wie wir oft über Menschen reden. Hat er das gemacht? Wisst ihr, wie er sie anspricht? Ihr heiligen Brüder in Christus. Was? Paulus, hast du 1. Korinther 5 doch geschrieben? Ja. Und trotzdem hat Jesus sie erlöst. Die Lüge abreden. Die Lüge ablegen. Ne? Wisst ihr, wo besonders viel gelogen wird? Ich weiß, von was ich spreche. Wenn man süchtig ist. Als ich damals noch gewettet habe und gespielt habe und habe mein Geld verloren, da habe ich es natürlich nicht auf der Rennbahn verloren. Gina, musst du dir mal vorstellen, ich will einkaufen gehen, war einkaufen und plötzlich die 100 Euro sind weg. Oder 100 Mark, ne? Da gab es noch keine Euros. Eine Lüge fängt die andere. Und am meisten belügt man sich selbst. Bin gar nicht so schlimm. Hab alles im Griff. Es gibt andere, die zocken viel mehr. Ich verspiele nur 500 und die verspielen 5000. Also die sind da viel schlimmer als ich. Für mich war das der befreiendste Moment in meinem Leben, als diese Lebenslüge aufhörte und ich die Wahrheit in Person begegnet bin in Jesus. Ist das nicht schön gewesen, Ricardo, ne? Ist das nicht herrlich, dass man diese ganzen Lebenslügen ablegen darf und endlich mal ehrlich sein darf und sagen, Herr Jesus, ich bin total belastet. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich habe das Gefühl, dass Tausende von Millionen Dämonen mich binden. Aber du bist da. Mann, was war das für ein Moment in meinem Leben, als ich das erste Mal vor Jesus ehrlich auch bekannt habe, Herr, ich bin spielsüchtig, bis hinter beide Ohren. Ein Geldverleiher auf der Rennbahn hat gesagt, er bricht die Tribüne der Trabrennbahn, die aus Beton gebaut ist, von alleine zusammen, als wenn du nicht mehr spielen wärst. Und jedes Mal, wenn ich hier zum Gottesdienst fahre, da steht diese Trabrennbahn, dieses Betonwerk. Und ich kann immer wieder sehen, Herr Jesus, du bist so groß. Ist es nicht herrlich, dass der Herr Jesus uns aus der Lüge befreien kann? Und Ricardo, das wirst du auch bestätigen, weil du so eben mit voller Wucht Halleluja gesagt hast. Ist er nicht gnädig in der Seelsorge, wie er uns dann raushilft? Dass er uns nicht den Kopf wäscht, sondern die Füße? Wie liebevoll korrigiert Jesus. Und welch ein Geschäft er macht, ne, sage ich jetzt mal so. Er nimmt den ganzen Dreck unseres Lebens und gibt uns seine Gerechtigkeit. So ein wunderbarer Herr. Lüge und Betrug, oha. Das nächste, da sind wir auch Weltmeister drinnen. Oh, wenn das Gericht Gottes aus unserem Mund kommen würde, dann wären die alle Menschen schon in der Hölle. Außer wir natürlich nicht, aber die anderen, die wären alle schon in der Hölle. Römer 14, Vers 13. Lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern richtet vielmehr darüber, dass dem Bruder kein Anstoß oder Ärgernis gegeben wird. Würden wir uns doch mehr an dieses Wort halten. Ich ertappe mich auch jedes Mal dabei. Manchmal könnte ich mich selbst ohrfeigen. Herr Jesus, jetzt habe ich schon wieder gerichtet. Das geht so schnell, man ärgert sich. Man sagt vielleicht doch die Wahrheit, aber man hat den Menschen, der schon verurteilt, lebenslänglich, der kommt doch schon gar nicht mehr raus. Der kann auch den besten Rechtsanwalt holen. Der ist schon raus. Der ist schon verurteilt und lebenslänglich. Komischerweise, wenn wir dann an uns denken, dann wollen wir Barmherzigkeit. Herr, aber du bist doch gnädig. Ja, sagt, ich bin gnädig, aber was ist denn mit dir? Warum bist du denn so? Warum richtest du den anderen? Manchmal ist es so, als wenn Gott mir sagt, wie er bei Hiob gesagt hat, wo warst du, als ich die Welt schuf? Wer bist du überhaupt? Du kleiner, winziger Mensch. Wer bist du überhaupt, dass du richten willst? Hast du dein Leben gegeben für diese Menschen oder ich? Habe ich für ihn bezahlt oder du? Hast du ihn geschaffen oder ich? Bist du allmächtig oder ich? Kannst du Menschenherzen verändern oder ich? Wer bist du überhaupt? Hat Gott schon mal zu euch so geredet? Zu mir ja. Gar nicht lange her. Und dann wird man klein und sagt, Herr Jesus, lass mich doch nie vergessen, wo ich selbst rauskomme und wer ich bin. Und dann wird man klein. Und dann sind wir auf einem guten Weg. Nicht mehr richten, Geschwister. Das heißt nicht, dass wir auch mal Dinge klarstellen. Das ist wieder was ganz anderes. Aber fälle du nicht das letzte Urteil über einen Menschen. Gott hat immer noch Möglichkeiten, die Wende einzuführen. Das betrifft uns nicht. Ich finde vor lauter Verzweiflung nicht mehr die Bibelstelle hier in meiner Bibel. Oha, Mann, üble Nachrede. Auch in deinen Gedanken fluche nicht dem König und in deinem Schlafzimmer fluche nicht über den, was steht da? Den Reichen, genau. Denn die Vögel des Himmels könnten die Stimme entführen und was Flügel hat, das Wort anzeigen. Üble Nachrede. Vielleicht hast du noch nie einen Menschen leiblich ermordet. Aber wahrscheinlich mit dem Gespräch bist du ein Massenmörder. Genau wie ich. Rufmord ist eins der schlimmsten Morde, die es gibt. Ich habe mir so manches Mal gedacht, habe ich vielleicht durch mein Reden ein anderes Leben schon mal zerstört? Wir reden manchmal irgendetwas dahin und wissen gar nicht, was der andere damit macht. Üble Nachrede. Möge der Herr uns davon befreien. Üble Nachrede ist eins der Hauptangriffe, die der Satan auch innerhalb der Gemeinde startet. Hast schon gehört, wieder dieser Fromme da, ne? So macht er den Frau Max mit seinen Frau und Kindchen, ja? Aber den Nachbarn, der immer anschreien, jeden Samstag beim Fußball, musst du mal erleben, was das für ein Teufel ist. Warum sagt der Bruder das nicht den anderen Bruder ins Gesicht? Dahinter steckt Feigheit. Und man hat selbst so viel Dreck am Stecken, dann muss man einen anderen nehmen und dann nimmt man seinen Dreck und schmeißt das alles auf den noch rauf, nur damit man schön dasteht, ne? Lass uns davor aufpassen, Geschwister, dass wir nicht üble Nachrede tun. Wenn du etwas auf dem Herzen hast gegenüber deinem Bruder und Schwestern, dann sagt die Bibel, dann geh zu ihm hin. Und dann nicht von oben herab abkanzeln. Das möchtest du doch auch nicht. Sondern in Demut. Wollt ihr mal wissen, wie das gelingt? Da habe ich einen Tipp für euch. Ich praktiziere das leider auch nicht immer, aber manchmal. Erstmal selbst ein paar Tage lang auf die Knie vor dem Herrn gehen und zu sagen, Herr Jesus, zeig mir mal, wer ich bin. Willst du das wirklich wissen? Ja, okay. Und dann wirst du von Tag zu Tag immer kleiner. Und wenn du dann den anderen begegnest, dann bist du nicht über ihn, sondern unter ihm. Und das ist der Weg, den anderen zu gewinnen. Dann bist du demütig. Dann wirst du sagen, Bruder, ich habe was auf dem Herzen und ach, ich weiß gar nicht, wie ich es dir sagen soll, weil ich bin genauso wie du. Da sind wir uns ähnlich. Aber das und das und das liegt mir auf dem Herzen. Und wenn der andere merkt, dass du aus Liebe um ihn ringst, dann nimmt er das auch an. Wenn einer zu dir kommt und du merkst, der liebt mich und der korrigiert mich mit Liebe, dann öffnest du sein Herz. Aber wenn du da reinkommst wie so ein Elefant in Porzellangeschäft und sprichst da mit jemand, der die Weisheit mit Löffeln gegessen hat von oben herab und willst jemand abkanzeln, dann ist das Herz dicht. Üble Nachrede. Gott sei Lob und Dank, dass der Herr anders ist als wir. Streit und Auseinandersetzung, und das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe heute ist mein Herz schwer beim Predigen, weil ich bei jedem Punkt eigentlich hier auf die Knie fallen muss. Sprüche 17, Vers 9, da steht, wer Vergehen zudeckt, der strebt nach Liebe. Wer aber eine Sache immer wieder anführt und aufführt, entzweit Vertraute. Das hat nichts zu tun, dass wir Sünde unter den Teppich kehren. Das ist damit nicht gemeint. Aber hier steht, wenn wir über das Vergehen gesprochen haben, dann muss auch die Vergebung mal da sein. Und manche halten diese alten Sünden warm wie so eine Mikrowelle. Manche Christen sind wie eine Mikrowelle, die tauen das immer wieder auf. Das ist ein Zeichen, dass sie es nie abgegeben haben. Gib's doch endlich mal ab. Gib's doch endlich mal ab, was dich quält. Sag, Herr, hier habe ich ein Problem und ich merke mich, ich ertappe mich. Jedes Mal hau ich drauf. Wenn ich eine Chance habe, hau ich drauf. Das ist ein Zeichen, dass du nicht frei bist. Und manche Menschen, die haben nichts Besseres zu tun, auch manche Christen, und streuen ständig Unruhe. Anstatt zu verbinden, verletzen sie. Christen sollen verbinden die Wunden und nicht noch da reinhauen mit einer großen Axt. Wie viel haben wir kaputt gemacht in unserem Leben? Indem wir immer wieder Menschen ihre Sünden vom Kopf knallen. Der Herr macht das nicht so. In der Bibel steht, er werft unsere Sünden in das tiefste Meer und holt sie nie mehr vor. Corrie de Boom hat gesagt, vor diesem Meer ist ein großes Schild, Angeln verboten. Angeln verboten. Wisst ihr, was ich so schön finde? Wie die Bibel ist ja auch, was die Natur angeht und was überhaupt die Wissenschaft angeht, ja meilenweit voraus. Der Mensch bildet sich so viel ein, der Mensch weiß nicht viel. Der Mensch denkt immer, dass er so ist, aber gegen Gott ist es ja lächerlich. Die tiefste Meeresstelle ist über 10.000 Meter tief. Da kann ein Mensch von sich aus nie hinkommen. Es gibt manche Taucher, die schaffen, glaube ich, 5 Meter, sogar 6 Meter. Ich habe damals kaum 3,80 geschafft da im Freibad. Aber es gibt Leute, die können sehr tief tauchen, aber 10.000 Meter kann keiner tauchen. Damit wollte eigentlich Gott sagen, wenn ich vergib, dann kann kein Mensch mehr daran rütteln. Und das willst du doch auch nicht. Stell dir mal vor, die ganzen Sünden, die der Herr dir abgegeben hat, stell dir mal vor, die würde dir jeden Tag immer noch mal vom Kopf knallen. Das willst du doch auch nicht, oder? Dann mach es doch mit dem anderen auch nicht so. Gönn ihm doch die Vergebung. Sag, Herr, ich gönn ihn so von Herzen, dass er in deinen Frieden lebt. Ach, hoffentlich findet sein Herz Ruhe. Begegne ihm. Du warst mir auch gnädig, begegne ihn auch. Wir können sehr viel beitragen, dass kein Streit mehr unter uns ist. Wisst ihr was? Wenn einer anfängt, über den Brüder und Schwestern zu sappeln, halt! Hast du mit der Person schon gesprochen? Nein, dann bitte schweig. Dann werde ich jetzt mit dir beten und dann gehst du mal zu der Person hin. Das machst du 2-3 Mal, dann wird nie mehr einer zu dir kommen und will lästern. Aber wenn bei dir immer wieder Menschen kommen und dir immer wieder vieles erzählen über Geschwister, ist das ein Zeichen, dass du ein Lästerer bist. Das ist hart, was ich jetzt sage, aber es ist die Wahrheit. Wenn immer wieder Menschen zu dir kommen und dir alles erzählen und andere schlecht machen, ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass du jemand bist, der das Signal gibt, ich bin klatsch- und tratsüchtig. Ich habe in meinem Leben festgestellt, dass mich kaum jemand anruft. Weil ich das so praktiziere. Einer anfängt, ah, der Bruder schon wieder das und so. Mhm. Hast du schon für ihn gebetet? Ja, das spielt jetzt keine Rolle. Ich wollte ja nur mal sagen, nee, Moment mal, ganz kurz. Hast du schon für ihn gebetet? Nee, dann brauchen wir uns auch nicht zu nein. Rede erstmal mit Gott. Wie bist du denn drauf? So wie Jesus drauf war. Bete dafür. Herr Jesus, schenkt, dass mein Leben keine Klatsch- und Tratzucht-Anlaufstelle ist. Sondern dass Menschen wissen, wenn ich mit denen rede, der kommt sowieso, der sagt sowieso, bete für ihn, geh zu ihnen hin, rede mit ihnen und bring das von mir an Jesus. Und dann wirst du gemieden. Wenn Leute wissen, dass du korrekt im Geschäft bist, dann kommt keiner zu dir und will mit dir krumme Dinger drehen. Die kommen nur zu dir immer wieder, wenn du mit denen krumme Dinger machst. Das ist ganz einfach. Willst du davon keine Belastung mehr haben, dann sei klar. Hast du schon gehört? Nein, will ich auch nicht hören. Ist auch ein Segen, ne? Wie viel Zeit verbringen wir und schludern und lästern und schludern und lästern und schludern und lästern? Und bringt nichts, oder? Lass uns lieber mehr beten. Warum tun wir das eigentlich nicht? Wenn uns so viele Sachen bewegen in der Gemeinde, ist herrlich, dann lass uns beten dafür. Ja, und da habe ich noch mal wieder beten. Komm, noch Kaffee trinken und beten. Hast noch was auf mich? Noch mal beten. Herrlich. Da bin ich für. Da könnt ihr jeden Tag zu mir kommen. Da können wir Kaffee trinken und beten. Kaffee trinken und beten. Machen wir gerne. Aber nicht lästern und schludern. Kaffee trinken. Lästern und schludern. Kaffee trinken. Das nicht. Mach ich nie mit. Vorbilder. Gott sei Lob und Dank, es gibt welche. Wenn es hitzig wird. Kennt ihr den Gideon? In der Richterzeit ein Mann Gottes, den Gott beruft. Und dann ist dieser Kampf gegen Midian. Nachher sind nur noch 300 Leute übrig. Es war nicht gerade Midian hat ein großes Kriegsgeheer gehabt und 300 Leute war eigentlich eine Beleidigung, wollte ich schon sagen. Das war schon sehr, sehr, das ist unmöglich gewesen eigentlich. Und dann besiegt Gideon mit Israel eben halt die Midianite. Und dann steht in Richter 8, Abvers 1, die Männer von Ephraim aber sagten zu ihm, zu diesem Gideon, was ist das für eine Sache, die du uns da angetan hast, dass du uns nicht gerufen hast, als du hingingst, um mit Midian zu kämpfen. Und sie machten ihnen heftig Vorwürfe. Ephraim hat gesagt, was bist du denn für einer? Du musst uns doch Bescheid sagen, wir sind doch eine Familie. Und Juden können genau wie wir sind, die sehr impulsiv sein. Emotionale Leute, auch Italiener, ne? Wir können sehr impulsiv sein. Manche Leute denken, wenn wir sprechen, ruft die GSG 9, die werden sich gleich gegenseitig umbringen. Wir können sehr impulsiv sein. Er sagte zu ihnen, ja, was sagt ihr jetzt? Was fällt euch überhaupt ein? Was ist mit dir los? Entspann dich mal, so reagieren wir. Was sagt er? Was habe ich denn geleistet im Vergleich zu euch? Das ist eine Herzenseinstellung. Sofort ist schon der erste Feuerschwarm weg. Wer bin ich denn gegen euch? Leute, ihr seid doch ganz anders fähig als ich. Merkst du das, wenn du dich demütig im Gespräch unter den Menschen stellst? Ich kann mir vorstellen, die Ephraimiter, die haben sich gegenseitig irgendwas mit denen los. Und dann redet er weiter. Ist nicht die Nachlese Ephraim besser als die Weinlese Abihirs? Er will damit sagen, das, was ihr leistet, eure Familie, bin ich nichts, ich bin gar nichts gegen euch. Ich hätte gern dabei die Augen, die haben gesagt, was ist denn mit Midian, der ist ja anders irgendwie. In eurer Hand hat Gott die Obersten von Midian, Oreb und Sieb gegeben. Was habe ich tun können im Vergleich zu euch? Wisst ihr, was dann steht? Da ließ der Zorn von ihm ab, als er diese Worte hörte und redete. Der Zorn ließ ab. Wie es in den Wald rein schallt, ne? So schallt es heraus. Wir machen das oft so, ne? Dass wir auch Feuer gegen Feuer geben. Von Gideon können wir hören und lernen, demütig im Gebet zu bleiben. Wie manches Mal, wenn Leute rumschreien, schreien wir auch mit. Das ist Öl ins Feuer gießen. Ist dir schon mal aufgefallen, wenn du schreist und richtig ärgerlich bist und einer kommt vor dir und spricht mit dir ganz demütig und ruhig und sanft. Das ist, als wenn man eine Lähmungsspritze gibt, oder? Wenn einer dann hilflos vor dir steht und dich in die Augen guckt mit Liebe und ruhig antwortet, das ist die stärkste Kraft, die es gibt. Liebe ist die stärkste Kraft, die es gibt. Und Gideon war hier in einer wichtigen Lage. Das nächste Mal, wenn einer aufbrausend zu dir kommt, lern von Gideon, sag, Herr, jetzt gib mir die Worte, die du Gideon damals gabst. Das nächste Mal, wenn du in einer Situation bist, wo du am liebsten Böses mit Bösem vergelten möchtest, in dem Moment erinnere dich an Gideon und sag, Herr, jetzt gib mir die Worte Gideons. Und der Herr wird dir dabei helfen. Vorbilder des Redens, Gideon. Vorbilder des Redens. Was jetzt passiert? Okay. Wenn man zurechtweisen muss, Nathan, Kennt ihr Nathan, dieser Prophet, der Freund von David? Lest mal 2. Samuel 12, 1 bis 15. 2. Samuel 12, 1 bis 15. Und der Herr sandte Nathan zu David. Ist es da auch drauf? Nee, okay. Gehen wir zurück. Und der Herr sandte Nathan zu David. Und er kam zu ihm und sagte zu ihm, zwei Männer waren in einer Stadt, der eine reich und der andere arm. Der Reiche hatte Schafe und Rinder in große Menge, der Arme hatte aber nichts als nur ein einziges kleines Lamm, das er gekauft hatte. Und er ernährte es und es wurde groß bei ihm zugleich, bei seinen Kindern, von seinem Bissen aß, aus seinem Becher trank es und in seinem Schoß schlief es. Es waren wie eine Tochter. Da kam ein Besucher zu dem reichen Mann. Dem aber tat es leid, ein Tier von seinen Schafen und von seinen Rindern zu nehmen, um es für den Wanderer zuzurichten, der auch zu ihm gekommen war. Dann nahm er das Lamm des armen Mannes und richtete es für den Mann zu, der zu ihm gekommen war. Dann brannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann und er sagte zu Nathan, so wahr der Herr lebt. Der Mann, der das getan hat, ist ein Kind des Todes. Das Lamm aber soll er vielfach erstatten dafür, dass er diese Sache getan hat und weil es ihm um die Armen nicht leid getan hat. Und da sagte Nathan zu David, du bist der Mann. Und dann sagte er ihn, du hast Uriah umbringen lassen. Du bist der Mörder. Als er die Frau von Uriah nahm, Bathseba. Das war nicht einfach. David war König. Wenn David nicht gehorsam gewesen wäre, wäre Nathan ein Kopf kürzer gewesen. Aber Nathan war weise. Er hat David nicht sofort konfrontiert mit der Sünde, mit seinem persönlichen Leben, sondern hat ein Beispiel genommen. Und daraus können wir lernen, wenn man zurechtweisen muss, dass wir an solchen Punkten anders rangehen. Wir kommen oftmals sofort auf den Punkt zu und sprechen oft ohne Wenn und Aber alles an. Macht das nicht so. Ich gebe euch einen Tipp. Wenn ihr schwierige Gespräche führt, dann sucht erstmal eine längere Zeit das Angesicht Gottes. Das ist der wichtigste Rat. Und das Zweite, bittet den Herrn intensiv, dass der Herr euch segnen möge, die rechten Worte gibt. Und wenn das noch passiert ist, dann überlegt und betet, wo führe ich das Gespräch? Und ich sage euch das, führt das Gespräch nicht bei euch zu Hause und auch nicht bei denjenigen zu Hause, sondern wählt einen neutralen Ort. Wenn es Sommer ist, geht spazieren im Wald. Ich mache das oft so, wenn ich mit Menschen schwere Gespräche führe, gehe ich in ein Restaurant, wo ich weiß, das ist nicht zu laut, wo es gutes Essen gibt, und dann esse ich erstmal mit denjenigen. Und dann frage ich ihn, wie geht's dir? Und nach so einer Zeit, in einer schönen Atmosphäre, wenn man gegessen hat, ist es viel einfacher zu reden. Und dann fange ich stückweise an und sage, lieber Bruder, liebe Schwester, ich habe was auf dem Herzen. Ich kann mich kaum erinnern, dass ich nach solch einem Gespräch keinen Frieden stiften konnte. Ich habe manchmal den Fehler gemacht, dass ich zu denjenigen nach Hause gefahren bin, unvorbereitet, dann waren noch da die Schwiegereltern und keine Ahnung wer, alles durcheinander, alles auf 8:30, der Fernseher lief, die Kinder wollten ins Bett, die Frau wollte einkaufen gehen, das war sehr unweise. Mach das nicht so. Such einen Ort, wo entspannte Atmosphäre ist. Und dann fall nicht gleich mit der Tür ins Haus. Ganz wichtiger Punkt. Wie man richtig dosiert. Jesus. Johannes 16, 12. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Ihr könnt es jetzt nicht tragen, sagt der Herr. Manchmal wollen wir in ein Gespräch etwas ordnen, was 30 Jahre lang kaputt war. Das geht nicht. Und manchmal wollen wir, dass nach unserem Gespräch der andere sofort in allen Punkten mit uns übereinsteht. Das wird in ganz, ganz seltenen Ausnahmen vor allem mal so sein. Wir müssen es lernen, den anderen auch zu lieben und anzunehmen, wenn er in manchen Punkten anders denkt als wir. Und wir müssen auch überlegen, kann der andere das jetzt alles vertragen, wenn ich ihm das so sage? Da ist zum Beispiel ein Mensch, der ist momentan selbst in einer Krise und ich muss mit ihm aber ein Gespräch führen. Wer ist da klug von mir, wenn ich ihn alle 10 Punkte, die ich auf dem Herzen habe, da an den Abend bombardierend vor die Ohren hau? Damit kann er doch gar nicht umgehen. Manchmal muss man auch merken, aus dem Gespräch merkt man vielleicht, der andere ist emotional so kaputt, dass er schon nach dem ersten Gespräch schon Tränen in den Augen hat. Dann weiß ich den doch nicht mehr zurecht. Dann sage ich, jetzt ist das nicht dran, der braucht jetzt Liebe und Zuspruch. Wir sind manchmal so unbarmherzig. Wir sind manchmal so ungeistlich auch, weil wir die Macher sein wollen. Hauptsache, wir kommen zurecht, der andere interessiert uns, ich soll doch verrecken. Hauptsache, ich habe ihm mal ordentlich meine Meinung gesagt. Leute, das ist satanisches Gespräch. Das macht Jesus nie so. Überleg das nächste Mal, wenn du mit jemandem sprichst, in welcher Situation befindet er sich momentan? Und wenn du dann vor ihm stehst und du fragst ihn, vielleicht fängt er von ganz alleine an und sagt, du, ich weiß momentan, ich bin total durch den Wind. Ich weiß momentan nicht mehr, wer ich bin und wo ich bin. Ne? Das gibt Situationen, wo man völlig neben sich steht. Die müssen lachen, ich weiß warum. Ja, ist so. Und in solchen Gesprächen ist es nicht ratsam, ganz viel aufzulasten. Lass uns überlegen, lass uns hineinfühlen. Das hätte das mit Liebe zu tun. Wenn ich den anderen liebe, dann möchte ich für ihn das Beste. Wie viele Gespräche haben wir geführt, wo wir viel zu viel auf einmal Menschen gesagt haben? Das musste er doch auch erstmal vertragen. Vielleicht habe ich über Jahre etwas beobachtet, was er sein ganzes Leben nie gesehen hat. Und jetzt haue ich ihm die ganzen 10 Dinge vor die Ohren. Der weiß ja gar nicht mehr, wo er ist. Lass uns da barmherzig sein. Unser Herr Jesus, ne? Wie liebevoll. Der wusste zu dem Zeitpunkt übrigens schon, dass Judas ihn verraten wird, dass Petrus ihn verleugnen wird. Hat er ihm das da vom Ohr gehauen? Nein. Manchmal ist es auch wichtig zu warten, bis Gottes Zeitpunkt dran ist. Ich habe mir das in meinem Leben angewöhnt, lieber mal zu warten. Zu sagen, Herr, ist das jetzt der Zeitpunkt? Ist das jetzt dein Zeitpunkt, mit den Menschen darüber zu reden? Wie oft sind wir voreilig in Gespräche gegangen und haben alles zerstört, weil wir nicht Gottes Zeitplan abgewartet haben, weil wir unseren dicken Kopf durchkriegen wollten. Und ich kann euch nur einen Rat geben. Der Einzige, der den Zeitpunkt immer kennt, ist der, der ewig ist. Ich sage, Herr Jesus, du kennst mich und sein Herz und bestimm du, wann das Spiel beginnt. Auswirkungen und Tipps. Oh, ich wäre ja bescheuert, wenn ich den Namen das nicht immer machen lassen würde. Auswirkungen und Tipps fürs Gelingen. 3 Siebe. Schreibt euch diese 3 Siebe in eure Bibel hinein auf den Zettel. Und jedes Mal, wenn ihr ein Gespräch führt, guckt auf den Zettel, dann werdet ihr ganz viel von Sünde bewahrt. Das Erste, ist es wahr, was ich sage? Wisst ihr, wir verurteilen manchmal Menschen und haben mit den Menschen noch nie gesprochen. Wir haben irgendwas aufgeschnappt, dann gehen wir hin und sagen, oh, das ist ja eine Frechheit, dass du das und das auf mich gesagt hast. Haben wir alle schon gemacht und leider noch viel zu oft. Lass uns doch erstmal prüfen, ist das überhaupt wahr? Hat der das gesagt? Dann kann ich doch erstmal zu denjenigen gehen und sagen, sag mal, hast du das wirklich so gesagt zu mir? Ich habe das oft in meinem Leben erfahren, mindestens 90%, dass derjenige gesagt, habe ich so gar nicht gesagt. Ich habe das so und so gesagt. Aha, das ist wieder was ganz anderes. Und ist es wahr oder übertreibe ich? Manchmal, wenn wir verletzt sind, übertreiben wir gerne. Ne? Wenn wir selbst verletzt sind und ein anderer sagt etwas über uns, dann sind wir manchmal nicht nüchtern und klar. Dann übertreiben wir. Ja, der hat so auf mich eingeredet und so. Weil ich vielleicht mit meinen Nerven am Ende war, sehe ich das so, der andere hat es gar nicht so gemacht. Also wirklich überlegen, was ich jetzt sage, ist das wirklich wahr? Wenn ich das weiß, kommt das zweite Sieg. Ist es von Liebe und Güte geprägt, was ich sage? Sage ich das jetzt um den anderen wirklich mit Liebe? Ist mein Herz mit Liebe dabei, was ich sage? Oder will ich abrechnen? Geschwister, achtet mal in den Gesprächen. Zu über 90% wollen wir mit Menschen abrechnen. Da ist irgendetwas passiert, dann kommt das Thema auf den Tisch und dann rechnen wir ab, gnadenlos. Dann merken wir, kommt die alte Verletzung, die alte Wunde. Und ich sag's dir, du kannst kein gesegnetes Gespräch führen, wenn deine Wunde noch blutet. Lass dir erstmal deine Herzenswunde von Jesus heilen. Und dann, mit Gottes Hilfe, könnt ihr denn gemeinsam die Wunden bei dem anderen heilen. Aber du kannst mit einer Wunde, die noch blutet, eine andere Wunde nicht stillen. Und das Dritte ist, das ist ganz wichtig, was jetzt kommt, ist es notwendig, was ich sage? Muss ich das jetzt sagen? Und dann werden wir merken, allein schon bei diesem Punkt müssen wir oftmals gar nicht reden. Wenn es wirklich notwendig ist, dann müssen wir reden. Aber wie oft reden wir nur, um uns zur Schau zu stellen, um abzurechnen oder was weiß ich. Aber ob es immer notwendig ist, das glaube ich nicht. Ich habe in meinem Leben manches Gespräch geführt, wo ich im Nachhinein gesagt habe, Herr Jesus, warum war ich so doof und habe das Gespräch geführt? Es war wieder mein dicker Sturkopf. Und dann ist etwas Wichtiges dabei. Denk an dein Fehlverhalten. Auch richte dein Herz nicht auf all die Worte, die man redet, damit du nicht hörst, wie dein Knecht dich verflucht. Denn auch viele Male, dein Herz weiß es, hast du auch andere verflucht. Wie oft warst du schon in deiner Wut und hast Menschen den Tod gewünscht, vielleicht sogar. Vielleicht warst du schon so, hast dich so geärgert über Menschen, dass ich gesagt habe, Jesus, wenn der doch nicht mehr da wäre. Und dann sagt ein Mensch vielleicht irgendeine Aussage über dich und dann bist du zutiefst beleidigt und enttäuscht, wie ungeistlich der andere ist. Aber das, was du schon alles gedacht und gesagt hast, das hast du vergessen. Denke immer an dein Fehlverhalten. Und deswegen ist es so wichtig, bevor wir das Gespräch mit einem anderen führen, bleiben wir vor dem Herrn stehen und sagen, Herr, zeig mir mal, wer ich bin. Manchmal, wenn man aus irgendetwas frei geworden ist, bei mir zum Beispiel die Spielsucht oder keine andere Dinge, vielleicht hast du andere Dinge, wo du belastet mit warst. Und plötzlich bist du frei. Ich kenne manche, die waren gebunden am Rauchen und sind dann frei geworden. Und kaum sind sie frei vom Rauchen, dann gucken sie auf die anderen herab, wie auf dem Berg Gerizim und dort unten das Tal. Ne? Naja, du willst Christ sein, bist schon 5 Jahre in der Nachfolge und raus noch. Also das verstehe ich. Kennt ihr das? Lass uns da aufpassen. Wenn du frei geworden bist, dann dank den Herrn Jesus. Aber fang nicht an, stolz zu werden und fang nicht an, andere Geschwister zu denunzieren. Bete mal lieber für die Geschwister. Denke an dein Fehlverhalten. Und das Letzte, dieses Gebet müssen wir, glaube ich, alle, sollten wir alle nach dieser Predigt jeden Tag beten. Merkt euch Psalm 141, Vers 3, das sollte unser Standardgebet in Zukunft werden. Bestelle, Herr, eine Wache für meinen Mund, Wache über die Tür meiner Lippen. Herr Jesus, nimm du alles in deine Hand. Morgens, wenn wir aufstehen, sollten wir so beten. Herr Jesus, stell bloß deine Wache vor meinen Quasselmund. Herr Jesus, sonst tratschen, klatschen, lügen, betrügen, alles ist da drin. Ich flehe dich an, Herr Jesus, bändige du dieses verrückte Mundwerk. Und wisst ihr, was dann passiert? Plötzlich merken wir, wie der Heilige Geist uns im Denken und im Handeln und im Reden verändert. Ich möchte zum Schluss noch mal ein Zeugnis geben von einem Menschen, der nicht mehr bei uns ist. Der ist noch gar nicht so lange beim Herrn. Das ist mein Onkel Peter gewesen. Ich bin mit ihm groß geworden und wir haben viel gemeinsam erlebt. Er war manchmal nicht einfach, ne? Aber ein Original. Ich bin ja auch nicht immer einfach. Wir haben viel erlebt. Und dann ist manchmal auch so, wie es in der Familie mal passiert, dann lebt man sich auch mal ein bisschen auseinander und so. Und Onkel Peter war nicht unbedingt dafür bekannt, dass er ein sehr ruhiger Mensch war. Er war schon noch ein sehr impulsiver Mensch. Aber als ich ihn das letzte Mal besucht habe, das war das letzte Treffen, was ich mit ihm auf dieser Erde hatte, da war ich bei ihm und ich habe gemerkt, er ist in Jesus getragen. Dieses sonst so nervöse und dieses sonst so auch impulsive, das war vielleicht noch da, aber mit einer anderen Tragkraft. Und was mich so beeindruckt hat, war, ich habe mit ihnen über den Herrn Jesus gesprochen, über die Ewigkeit. Und ich sage, wenn du jetzt gehst, dann weißt du, wo du hingehst. Ich sage, ich weiß, wo ich hingehe. Ich sage, du gehst hin, da wartet auch schon auf dich da, Jesus ist da und Mose wird da sein und wir werden uns wiedersehen. Das weiß ich, mein Junge. Wir werden uns wiedersehen. Und als ich dann so rausgegangen bin, als ich dann noch da im Bett war, da kam eine Schwester und die ist dann so aus Versehen so gegen ihn gekommen und er ist ja so ein bisschen forsch gewesen. Und ich sage zu dieser Schwester, passen Sie auf, es war einer der besten Boxer, den Deutschland hatte. Ein super Techniker. Glauben Sie nicht, weil der hier liegt, der kann auch noch brutal zuschlagen jetzt. Ne? Dann lachte er, werde ich nie vergessen. Und als ich rausgegangen bin, er war ja ein begnadeter Boxer und er hat immer eine besondere Schrittfolge gehabt. Rechts rausgehen und mit der rechten über die Führhand. Das war so sein Paradeschlag, den hat er beherrscht wie kein Boxer, den ich kenne. Und das war sein letztes Zeichen. Raus und die rechte Hand darüber. Und ich habe gesagt, Peter, wir sehen uns wieder. Aber ich wusste, dass wir uns nicht mehr hier wiedersehen, sondern beim Herrn. Aber was will ich damit sagen? Ich habe gemerkt, wie Jesus diesen Mann im Griff hatte. Und ich habe diese Veränderung gemerkt am Sterbebett. Ich habe gemerkt, da ist einer in Jesus und ruht. Und das ist mir groß geworden. Und das kann der Herr. Wir müssen nicht erst warten, bis es auf dem Sterbebett soweit ist. Aber der Herr kann das. Und das kann er mit dir auch. Vielleicht sitzt du hier, wie ich in der Vorbereitung, und sagst, Jesus, ich kann ja gar nicht mit dir leben, nach dem, was da passiert. Ich möchte dir das so sagen, du bist kein hoffnungsloser Fall. Und egal, wie viel verkehrt du in dein Leben geredet hast, egal, wie viel Probleme dir deine Zunge macht mit Sünden, ich weiß einen, der kann dir helfen. Gib das in Jesu Hand und sag, Herr Jesus, hilf mir. Unser Thema, was wir heute haben, die große Kunst des Lebens, reden, wie Gott es will. Herr, ich möchte das. Ich möchte, dass ich so rede, dass du Freude hast und dass ich den anderen erbaue. Das brauchen wir. Das brauchst du in dein Leben und ich in mein Leben. Die Menschen sehen sich danach, nach guten Worten. Und wir als Christen, wir sind noch hier. Wir sind das Salz der Erde. Noch sind wir hier. Und wir sollten nicht sparen. Und wenn ihr jetzt nach Hause geht, nehmt euch mal diese Woche vor, nicht über einen anderen zu reden und ihm runterzumachen, sondern nehmt euch mal vor, zu loben, Mut zu machen. Fangt bei euren Kindern heute an. Nicht immer das Negative zu sehen, sondern Mut zu machen. Und auch Mut zu machen in Gesprächen mit anderen Menschen. So viele Leute sind, wenn man in ihre Gesichter guckt, die sind total kaputt. Manche Menschen laufen rum, manchmal denke ich darüber nach, was hat der wohl jetzt auf sein Herzen? Manche Menschen, die laufen rum, als wenn sie weggebeamt sind. Die Sorgen sind bis hier. Geh doch mal auf so einen Menschen zu und sag einfach, wissen Sie was, ich werde einfach für Sie beten. Das haben wir im Krankenhaus so erlebt. Da sitzt eine Frau da, wo dein Junge operiert wurde, Gino. Sitzt eine Frau da und auf einmal war das so, ich habe eine kleine Bibel gehabt, ich sage, die schenke ich Ihnen. Hat sie geweint. Geweint, das ist der erste Mensch seit überhaupt, den ich mal gesehen habe, dem ich das Wort, die hat geweint, weil ich ihr die Bibel geschenkt habe. Und sage, und Carlo, jetzt beten wir nochmal für sie. Haben wir für sie gebetet. Und die Tränen liefen. Einfach mal ein gutes Wort. Sie machen sowas Schönes hier. Gott segne sie. Macht es doch. Macht das einfach so. Amen.